are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh, babe, I love to go.
Hi, Tina.
Hello, Sari. Oh, ich krieg direkt Bock zu reisen.
Zu reisen, kein Urlaub, ne? Weil das ist schon die erste Erkenntnis. Reisen ist kein Urlaub.
Ja, meine amerikanischen Freunde, die ich in Australien, auf meiner Australienreise kennengelernt habe, die haben immer gesagt, it's an experience, not a vacation.
Das trifft's auch gut. Ja. Ich habe auch, dieser Song hat auch eine ganz besondere Bedeutung für mich. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt.
Erzähl.
Als ich nämlich in Indien war, da sind wir ja, oder wir haben ja in der WG international mit allen möglichen Menschen zusammen gewohnt. Und jeder war da auf Reisen und zwar nicht unbedingt miteinander, teilweise auch, aber auch vereinzelt und so. Und dann hatten wir immer, wenn jemand auf Reisen gegangen ist, haben wir den zum Bahnhof gebracht und haben diesen Song gesungen und haben aber gesungen, 'cause I'm leaving on an Indian train.
Oh, das ist super sweet.
Und das war so, don't know when I'll be back again. Das war, wir wussten ja alle nicht, wie lange ist der weg. Jeder hat ja immer selber entschieden. Ja, man wusste teilweise noch nicht mal, keine Ahnung, wo ist die Endstation. Oder ich setze mich jetzt in die Richtung, mal gucken, wohin ich fahre.
Und, so, und ne? Ihr wart ja auch so eine richtig krasse Familie, weil es euch allen so dreckig ging aufgrund von Kulturschock-Issues.
So ist es, ja. Genau, es war großes Leid.
Und auch große Emotionalität.
Ja, alles. Genau, war super intensiv.
Ja, mega cool.
Und deswegen war es keine WG, sondern eine Familie. Es war eine Familie, ja.
Okay, bevor wir da tiefer einsteigen, wollen wir mit dem Gedankenkarussell und einer Frage starten.
Hätte ich schon fast vergessen. Ja, ja, machen wir.
Soll ich starten?
Ja.
Du wirst die wahrscheinlich wieder doof finden, aber ich finde die gut, weil ich das echt schwierig finde. Und weil die vielleicht nicht auf den ersten Blick verständlich ist, aber auf den zweiten. Wenn du lieber dein Leben lang auf dein eigenes Bett oder deutsches Brot verzichten müsstest, worauf könntest du eher verzichten?
Okay, ist es nur mein eigenes Bett und dann darf ich aber in einem anderen Bett schlafen oder darf ich dann nie wieder in einem Bett schlafen? Du hast die Frage nicht durchdacht schon wieder,
Gott,
ne?
Ey, ich hasse dich, ich beantworte doch einfach.
Nee, aber du kannst ja nie
Nein, also ein sehr ähnliches zu deinem Bett. Also du könntest schon, aber nicht in so einer geilen Matratze mit deinem Bettzeug und so. Weißt du, also das ist halt so ein Schrottreisebett, so wo man morgens aufwacht und einem alles wehtut. Und man denkt so, ich wünsche mir mein Bett zurück.
Dann verzichte ich auf Brot.
Echt?
Klar, Schlaf ist das Wichtigste für die Gesundheit. Und Brot, Kohlenhydrate, kann man echt drüber streiten.
Boah, ey, ich habe so schlimm deutsches Brot vermisst, als ich in Kalifornien war.
Daher hast du die Frage konstruiert.
Ich habe so über Deprivation nachgedacht, worauf man sich freut
Entzug.
Nach dem Urlaub. Ja, Entzug.
Genau, oder Verzicht.
Verzicht auf Sachen. Oder Dinge, die einfach nicht da sind, die man sonst hat.
Ja, weißt du. Worüber ich mich gefreut habe nach Indien.
Dusche.
Nee.
Mit Wasser?
Ja, fast. Unter der Dusche den Mund öffnen zu dürfen.
Ohne Angst
zu haben, danach eine Durchfallerkrankung zu haben. Das war mein größtes Geschenk nach Indien.
Und machst du immer noch bei jedem Duschen den Mund auf und erfreust dich daran?
Immer noch, nach 25 Jahren immer noch komplett bewusst die Handlung unter der Dusche, ja.
Ja, das ist das Schöne, dass bestimmte Erfahrungen und Erinnerungen, die man auf Reisen macht, so eine Intensität haben, dass die uns unser Leben lang begleiten und immer wieder in den Kopf kommen und einfach so eine Kraft entfalten.
Aber bevor du da einsteigst, was wäre deine Antwort? Wir sind ja gar nicht
Ich fertig. Möchte auf beides nicht verzichten.
Du kannst dich schon wieder nicht entscheiden. Also ich habe mir vorher noch überlegt, ich stelle dir hier so ganz viele Entweder-Oder-Fragen, so Meer oder Berge, Luxus oder absolute, weiß nicht, Camping-Deprivation oder Survival-Zeugs da. Und habe ich gesagt, nee, kann ich nicht, weil du dann für jede einzelne, muss ich überlegen.
Ich habe gestern gehört, wenn man einen Tumor im Präfrontalkortex hat, kann man sich nicht entscheiden.
Mach mal ein MRT.
Oh Gott. Ja, eigenes Bett oder deutsches Brot? Nee, ich kann nicht auf das Brot verzichten.
Du würdest lieber... Okay, ich...
Du bist ein komischer Mensch.
Nee, ich atme jetzt tief durch.
Und versuche dich nicht abzuwerten.
Keine Rückfragen. Okay, interessant. Ja. Gut, dann stelle ich mal eine Frage.
Okay.
Was ist das Dümmste, was du hier auf Reisen gemacht hast? Oder das Peinlichste, darfst du dich jetzt aussuchen.
Oh, okay. also ich glaube, ich habe viel Dummes und auch Peinliches gemacht. Es ist ja immer so schwierig, ad hoc auf was zu kommen. Okay, vielleicht eine Sache, die ich wirklich in der Rückschau, wo es mich immer noch gruselt. Als ich mit 18 Jahren in Australien war für 9 Wochen, da haben meine Freundin Tina und ich 2 Typen kennengelernt in einem Backpacker. Und die haben dann gesagt, es gibt hier einen wunderschönen Ausblick über Sydney. Und dann, da führen wir euch hin. Wir so, ja, alles klar, cool, ne? Die waren auch immer mindestens 10 Jahre älter als wir. Das war so ein Rugby-Spieler aus England und ein Italiener. Also so 2 brandgefährliche Typen. Und dann sind wir mit denen losgezogen. Und dann haben wir uns echt wiedergefunden. Nach einer halben Stunde sind wir da komplett abseits aus Sydney raus, in so einen dunklen Feldweg ohne Licht.
Also die haben euch im Auto oder so mitgenommen?
Nee, wir sind zu Fuß schon gegangen, oder vom Backpacker aus, und waren aber dann wirklich in so einer Neighborhood.
Und auf dem Weg hattest du da schon gedacht,
genau, und auf dem
Scheiße.
Weg so, also nee, ich war erst noch so, ne, gar nicht drüber nachgedacht, haha, alles lustig, lustige Stimmung, ein bisschen erzählt, und dann auf einmal, da gab es diesen Moment. Also dann waren wir tatsächlich im Nirgendwo. Also es waren keine Straßenlaternen mehr, es waren keine Häuser, keine Menschen, keine Autos, kein gar nichts, kein Licht. Und da hatten, glaube ich, alle Beteiligten den Moment, wo uns allen 4 auf einmal klar wurde, okay, wenn die wollen würden, die könnten alles mit uns machen. Kein Mensch würde hier irgendwas mitbekommen. Und die Stimmung ist so krass gekippt, ne? Und ich habe gemerkt, wie die Tina und ich haben so einen Blickkontakt gehabt und gewechselt und wirklich so, fuck, was tun wir hier? Ne, ist uns das so bewusst geworden. Und dann sind wir aber so um eine Ecke, und dann war da wirklich eine krasse Sicht über Sydney halt, weil natürlich da alles dunkel war, hattest du die ganzen Lichter und die Skyline und war wunderschön.
Haben die das auch mitgekriegt, dass ihr,
ja,
haben die dann noch was getan, um euch,
genau,
zu beruhigen?
Genau, auf dem Rückweg hat einer von beiden dann einen Witz darüber gemacht, so im Sinne von, okay, Mädels, nur für die Zukunft, also die Reise hatte in Sydney gestartet und wir waren halt komplett blauäugig, unerfahren und blutjung, so, ne?
Ja.
Und dann hat einer von beiden, also ich glaube hier der Rugby-Spieler, der hat dann so gesagt, okay, Mädels, so eine richtig gute Idee ist das nicht, mit Leuten mitzugehen, die er einen Tag kennt, ne?
Ja.
Also für die Zukunft vielleicht drüber nachdenken.
Mhm.
Ja, aber es war trotzdem total, also es war am Ende schön, aber es war so unbedacht und unbedarft und, ne? Und es war richtig, also ich kann mich jetzt noch dran erinnern, wie ich mich gefühlt habe in dem Moment, so wirklich so, scheiße.
Ja, ich hab auch ein Beispiel aus der Kategorie Naivität, würde ich sagen. Aber ich meine, Naivität ist ja die Steigerung von Vertrauensseligkeit. Mhm. Und eigentlich finde ich das ja gut, dass wir vertrauensvolle Menschen sind, aber in solchen Situationen, zumindest im Nachhinein oder von außen betrachtet, hättest du viele, die sagen, Leute, ein bisschen mehr Vorsicht wäre da besser gewesen. Also ich kann, ich weiß nicht, ob ich es toppen kann, weil es eine andere Kategorie ist, aber auf jeden Fall Kategorie Naivität. Ich war mit einem Kumpel in Thailand. Und wir haben ja dann auch nichts geplant, dann haben wir in Nordthailand beschlossen, boah, Laos wäre jetzt richtig geil, lass mal nach Laos mit dem Boot 2 Tage, ne? Wir hatten kein Visum und haben dann in Thailand einen Thailänder kennengelernt, der gesagt hat, oh klar, ich kann euch ein Visum besorgen.
Ich stelle euch das gerade zu Hause aus.
Ja, gebt mir eure Pässe, ich mache das für euch, ne? Du lachst, wir haben es gemacht.
Und hat aber geklappt.
Wir haben einen wildfremden Menschen und alle zu Hause haben gesagt, ey, wie bescheuert könnt ihr eigentlich sein? So, wir haben das gemacht, wir haben unsere Pässe 3 Tage nicht gesehen und ich hatte nicht den Moment, den du hattest, boah, scheiße, was haben wir eigentlich gemacht, sondern ich war wirklich, wir beide waren so, ja klar, ne? Und sind dann nach 3 Tagen in so eine Thai-Garage gegangen. und haben unsere Pässe mit Visum zurückgekriegt. Das ist aber das Schlimme. Ich werde immer wieder, wenn ich so naive Vertrauenssachen mache, ich werd so gut wie nie enttäuscht. Ich werde immer ja. darin bestätigt, klar kannst du Menschen vertrauen.
Und also ich habe auch auf dieser Grundlage schon unglaublich tolle Erfahrungen gemacht. Also zum
absolut.
Beispiel, ne?
Absolut.
Auch so Sachen, wenn du da nicht vertraut hättest, was niemals entstanden wäre, als ich mit einer unserer Besties aus dem Studium unterwegs war in Kalifornien, waren wir an Thanksgiving, also wir hatten das irgendwie gar nicht geplant und hatten nicht auf dem Schirm, ah ja, heute ist ja dieser Feiertag, beziehungsweise dachten, ah, wir gehen einfach nett essen jetzt, so. Und standen dann da an der Bushaltestelle, weil zu dem Zeitpunkt hatten wir noch kein eigenes Auto gemietet und das ist ja mit öffentlichen Verkehrsmitteln eine Katastrophe gewesen und haben irgendwie Busse geguckt und waren so total lost. Und dann hat uns jemand angesprochen und hat so gesagt, hier, was ist denn mit euch los? Und dann haben wir gesagt, ja, wir wollen gerne essen gehen, wir raffen aber hier die Busse nicht so ganz. Dann hat der gesagt, ja, heute haben alle Geschäfte zu, ne? Alle Restaurants haben zu, ja, Thanksgiving, ihr Trottel, ne? So, und wir so, ach scheiße, ne, jetzt wollten wir irgendwie schön essen gehen, was machen wir denn jetzt? Und dann guckt der auf einmal sich so um und sagt, ey, kommt einfach mit zu uns nach Hause, wir haben heute riesengroßes Thanksgiving-Familienfest. Okay, ist ja total nett von dir, ne? Und dann sind wir, der war Mexikaner, und dann sind wir mit dem nach Hause gefahren und waren, haben, das war einer wirklich, das war so ein schöner, beseelender Abend. Wir waren mit der kompletten mexikanischen Familie. Es gab alles Klassische, was du dir für Thanksgiving
gab's,
vorstellen kannst.
Gab es eine Piñata?
Nein, es gab hier, wie heißt das, Turkey und
Schatzi, Piñata ist ja, wo
ich
du
weiß.
Da drauf hast.
Ja. Nein, aber das war ja
das
Thanksgiving.
Ja, ist mir egal, du bist in einer mexikanischen Familie, da muss eine Piñata
das immer.
Da drin
jeden
sein.
Tag haben die das. Jeden Morgen nach dem Aufstehen.
Also zumindest, wenn Gäste da sind.
Schlag dein Frühstück aus
der
Piñata.
Die haben wahrscheinlich
raus.
Alle so einen Raum, wo die einfach so 10 Piñata-Tiere da haben.
Sag auch, wenn ich
haben.
Dich jetzt enttäusche, die hatten keine mexikanischen Hüte an.
Dann wäre ich gegangen.
Ja, auf jeden Fall hat der 90-jährige Opa uns in sein Tischgebet mit einbezogen.
Oh Gott, ne?
Also es war wirklich,
oh Gott.
Und wir waren wirklich, es hat sich angefühlt wie Familie. Und also, ich meine, Thanksgiving, es war wirklich so, die haben das mit uns geteilt. Und wir haben uns alle gefreut. Aber klar, ich weiß noch, als ich das meiner Mama erzählt habe, hat die gesagt, okay, die Stelle, wo ihr mit dem mitgefahren seid. Können wir da nochmal drüber reden?
Das ist das. Du hast mir ja irgendwann mal eine Geschichte erzählt, was du alles als Jugendliche gemacht hast. Und ich finde deine Einstellung dazu so cool. Bei manchen Sachen ist es wirklich gut, wenn die Eltern das nicht erfahren. Und ich glaube, bei ja. Reisen in so jungen Jahren, ich glaube, es ist wirklich gut, dass die Eltern nicht alles wissen, was da passiert ist oder was man gemacht hat, was zum Glück gut gegangen ist.
Ja, und ich schwank da auch nach wie vor im Sinne von, also wenn ich an meine eigenen Kinder denke, habe ich ja auch schon Sorge. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich auch diese tolle Erfahrung nur dadurch gemacht. Natürlich hätte ich auch, weiß ich nicht,
ja.
eine schlimme Erfahrung machen können.
Ja, dann muss ich dir, bevor wir jetzt mal auch ein bisschen psychologisch heute erzählen wir nur über unsere Reiseerfahrung. Muss ich dir sagen, ich muss jetzt noch meine zwei lieben Freundinnen von früher, weißt du, meine Kindheitsfreundinnen, ja. grüßen. Denn mit denen hat meine Reisekarriere, nenne ich es jetzt mal, sozusagen gestartet. Weil du gerade gesagt hast, boah, wenn ich an meine eigenen Kinder denke und so. Also, sie kann es mir nicht beantworten, doch, sie kann es mir beantworten. Meine Mutter hat mir mit 16 Jahren erlaubt, alleine ohne Erwachsene mit drei anderen Mädels nach Ibiza zu reisen.
Die auch alle 16 waren?
Ja, zwei waren 17 und
ja.
zwei waren 16.
Okay,
so.
Richtig gut.
Aber wir hatten also nicht wie heute so eine Flugbegleiterin oder so dabei, ne? Die, sondern alles komplett. Wir haben das alles selber und in Ibiza selber im Flughafen und so, wo ich denke, ey, wie kann man denn 16-jährige Mädels alleine nach Ibiza lassen?
Ich finde es super cool. Also ich meine,
ja,
gab es viele schwierige Momente oder?
Nee, das war super lustig alles. Also wir waren auch im Hotel Piskis Park, das muss ich noch erwähnen. Und meine zwei Freundinnen hier, wir haben am Wochenende noch drüber geredet auf dem Straßenfest. Das war ein Hotel, da waren wirklich nur so Anfang 20-Jährige. Das ist so, da sind Möbelstücke von den Balkonen in den Pool geworfen worden. Also das war so richtiger Abriss.
Ich will dahin.
Ich habe die gefragt, den gibt es noch, glaube ich, den Business Park. Das war einfach so, es war total abgefahren. Es gab keine richtig gefährliche Situation, aber so viele Situationen wieder, wo du im Nachhinein gesagt hast, ey, wie blauäugig könnt ihr sein mit 16, ne? Ja. Könnt ihr euch doch nicht so einer Situation aussetzen. Aber es ist wie fast immer alles gut gegangen. Ja, also Grüße an die zwei, sie wollten nicht mit Namen genannt werden.
Oh, schade.
Ja,
ja, also das ist ja so ein bisschen von den Reisen, von denen wir ja gerade gesprochen haben, die unterscheiden sich ja von normalen Urlauben. Und das ist ja auch unser Hauptthema heute. Also Urlaub, Reisen. Genau, eher nicht Reisen Urlaub. Als Urlaub. Und der Unterschied ist, bei Reisen oder der Hauptunterschied ist, dass es darum geht, aus gewohnten Routinen auch auszusteigen und neue Erfahrungen zu machen, in ungewohnte Umgebungen sich zu begeben und auch in Situationen zu sein, wo du vielleicht auch neue Verhaltensweisen brauchst oder dich auch anders nochmal, also raus aus deinen normalen Rollen zu kommen.
Ja, also hast du minimal in einem Urlaub, würde ich sagen. Also du hast ja schon einen Tapetenwechsel. Wenn wir jetzt einfach mal so ein klassisches All-Inclusive-Hotel oder so nehmen, ne? Du hast ein anderes Land, du hast eine andere Umgebung. Aber wenn du da jetzt 1, 2, 3 Wochen auch nur in der Hotelanlage bleibst, hast du ja auch ziemlich schnell wieder deine Routine. Du weißt ab dem zweiten Tag, wo das Buffet ist und wo du deine Getränke herbekommst. Das heißt, du hast diesen neue Reize oder Abwechslung, Befriedigung von Neugier hast du nur minimal.
Weil ich gerade noch mal dran denken muss, als ich in dem einwöchigen All-Inclusive-Türkei-Urlaub war, habe ich ja auch eine richtig krasse Grenzerfahrung gemacht. Und zwar war meine…
Weil du da mal was Türkisches gegessen hast.
Nee, pass auf. Da war ja die, also man… Wie heißt das nochmal? Hammam, ne? Dieses türkische Bad.
Das war eine Grenzerfahrung.
Ja, hör zu. Das ist ja so typisch wieder so, ja, hier im Hotel wird Hammam angeboten. Ich zu meinem damals Freund, heute Mann, so, hey, nee, wir machen das ursprünglich. Wir machen das nicht hier im Hotel. Wir wollen ja eine richtige Erfahrung machen. Lass das hier richtig in Antalya machen. So. Dann sind wir nach Antalya und fing es schon damit an. Wir sind da reingekommen und wir wurden direkt getrennt. Also Männer und Frauen wurden natürlich getrennt. Ich hatte ja noch die naive Vorstellung, wir machen das dann irgendwie schön zusammen. So, ich sag jetzt mal vom
War dein Style, erstes muslimisches Land.
Ja, war mein erstes muslimisches Land. Und ich war ja vorher nur in diesem Hotel, wo ja alles wie zu Hause war, ja. Außer das Essen ein bisschen anders. So, dann also wir wurden getrennt, dann so, ich sag jetzt mal, der Style und die Reinlichkeit war jetzt auch anders als in diesem 4-Sterne-Luxushotel. Und aber ich war halt dann in einer Horde von 100 türkischen Frauen, die alle in einer für mich sehr großen Lautstärke in der fremden Sprache miteinander gesprochen haben. Keiner konnte irgendwas anderes außer Türkisch. Ich konnte ja auch leider kein Türkisch. Dann wurde ich erst mal von einer Dame, die auch ein Mann hätte sein können, durchgeknetet und massiert. Und dann hat die mir, also
und
wirklich
immer, wenn
auch,
du so hochgeguckt hast, hat die den Kopf wieder runtergedrückt.
Ja, wirklich, ohne Scheiß.
Genau,
und dann
so
passt
stelle ich mir das
ja,
vor.
Und so war's. Und dann wurde ich immer so geschoben, wo ich jetzt hin musste. Alle waren entnervt von mir, weil ich alles falsch gemacht habe, nichts gerafft habe. Und dann wurde ich gewaschen, am ganzen Körper. Ja, und dann haben die mir wirklich, ohne Scheißsache, die hatten einmal Wasser geholt, eiskaltes Wasser und schwupps in mein Gesicht, das war wie eine Backpfeife.
Und dann haben die sich kaputt gelacht.
Nein, die fanden mich einfach komisch. Die haben wahrscheinlich alle gedacht, was macht diese beknackte Frau hier, die einfach nur überfordert ist. Und weil es halt auch noch dazu gehört, Schläge auf den Hinterkopf, Lefs.
Lefs?
Ihr kennt sie nicht? Gib mir einen Lef.
Kenn ich nicht. Wie mit der Hand?
Die hat mir mit der Hand,
Tine,
immer nachdem du
nee,
die Dings
pass mal auf,
bekommen
Tine. Hast. Ich glaube nicht, dass das dazu gehört. Die haben nur gesagt, was ist das für ein komisches Gör? Und die haben dich, nee.
Das
Witzigste
gehört
doch nicht
war,
zu einem Hammam,
das
du auf den Hinterkopf geschlagen.
So einen leichten Schlag, immer
nein,
nachdem du das Wasser
es gehört nicht dazu.
Auf jeden Fall, der Tobi und ich sind rausgekommen, also der aus der rechten Tür, ich aus der linken Tür. Wir haben uns angeguckt. Wir haben nur einen Kopf geschüttelt. Das war wie traumatisch. Wir haben nicht darüber gesprochen.
Ich weiß genau.
Wir waren richtig
verstört. Ich kenne dieses Gefühl genau. Man sagt das auch nicht, der Blick reicht, ja. Wir werden nie darüber reden. Ich kenne den Blick.
So, aber dann ein paar Tage später hat der Tommy nur gesagt, ich soll endlich aufhören mit dieser Scheiße, alles ursprünglich erleben zu wollen. Warum konnten wir nicht in dieses schöne Hotel? Ja, und dann haben wir Leute getroffen, die in dem Hammam vom Hotel waren und davon geschwärmt haben, wie entspannt und keine Ahnung.
Und hygienisch.
Aber krasse Erfahrung und lustige Story, so, ne? Also in dem Moment war es wirklich schrecklich. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, finde ich trotzdem cool, diese Erfahrung gemacht zu haben.
Ist es ja, ich finde, ist es ja fast immer. Wenn dir irgendwas, was Schlechtes, was Negatives passiert, in dem Moment ist es immer, oh Gott, man leidet so sehr. Und danach sind das die geilsten Storys, die du erzählst.
Ich habe einen interessanten Begriff gelesen, wo es auch um diese Selbstentwicklung, Wachstum auf Reisen geht und so Transformative Travel. Da gibt es eine eigene Forschungsrichtung und die nennen das Dark Tourism.
Dark Tourism. Also erstmal vielleicht transformatives Reisen bedeutet, dass ich eine Reise mache und dabei Veränderungen oder tiefgehende Veränderungen in mir erlebe. Also ich werde transformiert, wie ein Schmetterling, wie Raupe zu Schmetterling oder so.
Genau.
Und die sagen, dass Dark Tourism,
also da, wo du eigentlich krasse Erfahrungen machst, die auch negative Emotionen auslösen.
Ja.
Also, ne, das kann sowas sein, wie du machst selber Grenzerfahrungen, aber es kann auch sowas sein, du siehst Armut oder also alle Dinge, die dich zum Nachdenken anregen, alle Dinge, wo du selber aber an einen Punkt kommst, der für dich herausfordernd
bedeutet
ist.
Bedeutet das nicht Dark Tourism, dass ich absichtlich auch diese Erfahrungen versuche herbeizuführen? Weil Tourismus ist ja so mit Absicht. Das bezeichnet doch wahrscheinlich nicht, mir ist was Blödes passiert, was ich eigentlich gar nicht wollte, sondern ich glaube, man sucht das irgendwie. Man geht dann in die Favelas oder was weiß ich nicht was.
Habe ich jetzt nicht so genau differenziert, kann ich mir natürlich vorstellen. Ich fand nur den Begriff, als ich drüber gestolpert bin, total lustig. Aber tatsächlich so, ne, wenn du Erfahrungen machst, die erst auch mal ich finde ja den Begriff negative Emotionen eigentlich schon schwierig. Also,
genau. Aber ich meine, niemand fährt ja in Urlaub oder auf Reisen mit dem Ziel, boah, jetzt will ich mal die Angst meines Lebens haben oder die, keine Ahnung, was Wut meines Lebens haben. Das sind ja schon die Emotionen, die will ja keiner auf Reisen haben. Ja. Aber genau die sind's ja.
Ja, oder die Auseinandersetzung mit Dingen, die auch, also du hast jetzt Angst, Wut. Traurigkeit, Betroffenheit, berührt sein im weitesten Sinne auch. Ne? Du kannst ja positiv wie negativ berührt sein. Also alle Sachen, die dich zum Nachdenken anregen, die dich zum Reflektieren bringen.
Ekel. Hab ich auch.
Wow.
Kann ich auch noch ein paar nennen.
Nee, da bin ich aber, da habe ich echt keinen Bock mehr drauf. Ekel.
Auf Ekel? Mir ist direkt eine Szene in den Kopf geschossen und wie gesagt, die ist 22 Jahre her und das ist, ich bin extra, keine Ahnung, wie viele Kilometer gewandert in Nepal alleine, um so einen Sonnenaufgang da zu sehen an einer bestimmten Stelle und musste, ich kann mich nicht mehr an den Sonnenaufgang erinnern, ne? So viel schon mal dazu. Ich musste aber, ich habe dann alleine in einem Hotelzimmer gepennt und du weißt, dass ich in Indien und Nepal eigentlich nicht mehr als 1 Euro pro Übernachtung ausgegeben habe.
Alter.
So, und das war mit die krasseste Nacht für mich. Ich lag im Bett und höre dann nachts, ich werde wach von einem Fiepen, ne, und höre mehrere Mäuse und kriege mit, dass die an meinem Rucksack sind, weil da eine Packung Kekse drin war. Ein Frühstück war ja immer
Anfängerfehler.
Kekse und Bananen. Ja, na klar, Anfängerfehler. So, und die ganze Nacht waren die Mäuse da an diesem Rucksack und haben die Kekse.
Warum hast du die nicht verscheucht?
Tine, ich hatte einfach so eine Angst gehabt. Ich musste richtig dringend auf Klo und ich habe nicht mehr klar denken können, weil ich nur noch wusste, scheiße, 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 der Lichtschalter ist am anderen Ende des Zimmers und ich müsste einen Fuß auf den Boden setzen, einen Barfuß auf den Boden setzen zwischen die Mäuse. Geht gar nicht. Also ich musste warten, bis es hell ist.
Boah, da erinnere ich mich auch dran, da hätten mich meine Freunde am liebsten gelünscht. Wir waren zu einer Hochzeit von einem Kumpel eingeladen in USA und ich habe dann da draus quasi einen kleinen Roadtrip geplant und habe uns in New York, werde ich niemals vergessen, für 16 Euro pro Person und pro Nacht in ein Hostel eingebucht, wo wir zu acht in einem Zimmer, also
mit Fremden,
in einer Abstellkammer halt waren. Ne?
Ja, nicht die Abstellkammer, ich liebe das.
Also wir waren quasi zu siebt und Nummer acht ist dann so auf unser Zimmer mit dazugekommen und da kamen nachts auch die Ratten durchs Fenster. Aber die Lage war perfekt. Also die Lage war super.
Ich hatte in Indien auch schon einen Termitenhügel im Badezimmer gehabt.
Nee, aber da merke ich, ich habe da wirklich eine immer geringere Bereitschaft, das auszuhalten, seitdem es bei mir zu Hause so schön ist. Ich meine, als wir im Studium, da war das Bad ja auch ähnlich.
Mit Ratten und Termitenhügel. Also jetzt übertreibst
du aber,
ne? So schlimm
nicht, nee, aber halt auch schmockig.
Ja, also Reisen können Grenzerfahrungen bieten und liefern.
Ja, und ich fand auch nochmal so cool bei dieser Überlegung auch raus aus Routinen. Das ist eine der wenigen Sachen, wo du dich als erwachsene Person auch nochmal anders erlebst und anders kennenlernen kannst. Und andere Persönlichkeitsseiten von dir entdecken kannst und dadurch halt so eine mehr oder weniger starke Transformation auch nochmal ausgelöst werden kann, eben weil du mal raus aus den Rollen bist, die du sonst hast, im besten Fall.
Ich finde aber beides, also wenn du sagst Veränderung und transformativ, also du hast zum einen durch diese Grenzerfahrungen bist du ja gezwungen, dir also entweder was Neues auszuprobieren oder eine Lösung zu finden oder irgendwie dir eine Kompetenz anzueignen, die du vorher noch nicht hattest. Also du erfährst durch diese Grenzerfahrung ja nicht nur bei Reisen, sondern generell, aber du erfährst ja ein Wachstum von deinem Kompetenzspektrum.
Ja.
Genau, du erlebst Selbstwirksamkeit. Und das müssen wir vielleicht ganz kurz noch erwähnen, weil ich die Erfahrung mache in Seminaren. Viele haben keine Vorstellung davon, was der Begriff bedeutet.
Ah, okay.
Also das ist, ja, willst du es kurz erklären? Es ist wortwörtlich, ich erlebe mich selbst als wirksam. Also ich erfahre, dass ich durch Handeln eine Lösung herbeiführen kann. Und das ist im Prinzip das Gegenteil von sich hilflos und ausgeliefert fühlen, sondern ich habe eine Selbstwirksamkeit. Ich weiß, wenn ich die Sachen in die Hand nehme, dann kann ich das irgendwie packen und dann kriege ich das hin. Und das ist ja ein eigener Resilienzfaktor sozusagen auch. Ist auch ganz wichtig, weiß ich nicht, nach traumatischen Ereignissen und so. Also psychologisch super wichtig.
Ja, und vielleicht an der Stelle ganz kurz, wenn man in irgendeiner Situation ist, wo alle Beteiligten hilflos sind oder wo was Schlimmes passiert ist, die Empfehlung an alle zu versuchen, Menschen kleine Mini-Aufgaben zu geben, wo
halt
die sich nochmal
fest.
Genau, oder kannst du einen Kaffee holen oder
ja, wo die sich selbst nochmal wirksam fühlen.
Und aus dieser Hilflosigkeit rauskommen, also irgendwelche Jobs geben. Ich glaube, auch das war auch bei vielen, ich denke gerade, aber meine Gedanken schweifen ab, aber nur ganz kurz. Bei Geburten, da sagen ja viele Männer, dass die sich so hilflos fühlen. Wenn man denen irgendwelche Trotteljobs geben würde, wäre das wahrscheinlich viel besser für die. Das ist ein anderer Gedanke, aber gut.
Ja. So, das heißt, du hast diese Grenzerfahrung, Selbstwirksamkeit und hast dadurch ja eine Veränderung vielleicht in dir. Und du hast aber auch nochmal, was du gerade angefangen hast zu sagen, du bist ja raus aus deinen normalen Rollen im Urlaub und du wirst nicht durch dein Umfeld definiert. Und im besten Falle, wenn du vielleicht sogar noch alleine reist und nicht irgendwie mit Familie oder mit Freunden, dann hast du ja wirklich, keiner kennt dich und keiner weiß, wie du bist. Und dann ist das, finde ich, die super spannende Frage, wer bin ich denn, wenn mein Umfeld und meine Gewohnheiten mich nicht definieren? Ja. Und dann erleben Menschen teilweise ganz neue Seiten an sich, die sie im Alltag gar nicht kennen, weil ganz andere Dynamiken da sind. Und das heißt, dass Reisen auch was mit unserer eigenen Identität machen können, so im Sinne von, boah, krass, ich wusste ja gar nicht, dass ich so
cool bin.
Dass ich so abenteuerlustig bin oder offen bin oder so.
Beziehungsweise was auch ist, und da gibt es spannende Forschung zu, tatsächlich sind Leute faktisch risikofreudiger, offener, sind eher bereit, mit Fremden in ein Gespräch zu kommen.
Ja, obwohl man auch sagen muss, der Effekt hier Offenheit ist größer, wenn man alleine reist. Einfach, weil man nicht so einen sozialen Puffer hat mit jemandem, der mitreist. Man wird ja auch eher angesprochen von anderen, wenn man alleine reist.
Klar.
Ja.
Und was ich da auch spannend fand, in dem Kontext auch nochmal so in der anderen Rolle, dass auch ein Grund, warum empfohlen wird, tatsächlich im Urlaub halt keine Mails zu checken oder nicht die halbe Stunde nochmal telefonisch erreichbar zu sein oder so, damit du ich bin Arbeitnehmer jetzt im Urlaub, ne, sondern dass du komplett aus der Rolle rauskommst, so psychological detachment oder so nennen die das. Also, dass du dich wirklich davon komplett dass du dich löst, ne, ja, von deinen normalen Alltagsrollen, um in dieser, also wirklich auch Wohlbefindenserlebnisse auf einer anderen Ebene erleben zu können.
Ich habe dem letzten Mal einen Film gesehen, der war, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, der war aber super lustig, weil die genau das sagen, dass es so ein Urlaubs-Selbst gibt, das ganz anders ist, als so, wie man zu Hause ist. Und die haben sich immer mit dem Namen und dann halt hier, okay, die und die Situation, das würde Sarah jetzt machen, aber wie würde Vacation Sarah?
Vacation Sarah.
Let's be Vacation Sarah. Vacation Tine. Was würde Vacation Tine jetzt tun?
Vacation Tine ist eine coole Sau, ey. Sag ich dir.
Bist du zu Hause nicht.
Nee, mega lame und langweilig. Aber das ist auch so, du weißt ja, wie strukturiert und geplant ich eigentlich gerne bin im Alltag. Und so dieses, mal nicht zu planen, keine Termine zu haben und einfach Dinge entstehen zu lassen, das fand ich auch total lustig. Leute, mit denen ich gereist bin, haben mal den Begriff mit mir geprägt, intuitiv Sightseeing. Also uns ist echt ganz oft passiert, wir sind einfach ohne Plan durch eine Stadt, wir sind irgendwo lang gefahren. Ich weiß noch, da waren auf einmal alles voller Walrosse am Strand oder so. Ich so, Alter, was ist los?
Gibt es auch viele Momente so, hätte ich niemals gesehen oder erlebt, wenn das nicht passiert. Also wenn ich nicht.
Zufällig, du gehst zufällig irgendwo lang und das ist irgendwie so viel geiler als eine geplante Stadtführung. Und sich das aber auch einfach mal zu trauen, von den Plänen loszulassen.
Aber nicht nur, du gehst zufällig entlang. Wir waren ja in der Toskana, wir haben ein Pärchen kennengelernt und sind so über unsere Urlaubspannen und so ins Gespräch gekommen. Total nett. Also erstmal war ja dann, wir hatten ja Autopanne, hatten nichts dabei und dann war ich am
Dark Tourism gemacht.
Ich habe mega krass Dark Tourism gemacht. Ich war im Pool, war am Heulen, ne? Vor Verzweiflung. Und da war ich noch froh, dass ich gedacht habe, okay, dann denken wenigstens alle Leute, ich habe gerade getaucht oder sowas. Und das Schlimmste, weil wir kein Auto mehr hatten, weil es in der Werkstatt stand, mussten wir erstmal die ganze Zeit Unterkünfte buchen. Was auch so halb cool war, weil wir nicht eine Klimaanlage und einen Pool und so dann hatten, ne? Aber wir hatten ja dann kein Mietauto und mussten dann in 40 Grad da 3 Kilometer den Berg hoch und so, ne? Und wir konnten nur das Nötigste mitnehmen. Und dann war ich in dem Pool, war wirklich ein Häufchen Elend und habe dann auch noch gedacht, ey, ich habe noch nicht mal eine Flasche Wein für heute Abend.
Mein Leben macht keinen Sinn mehr.
So, und pass auf, dann kommt dieses Pärchen. Und dann sage ich denen das und dann klingeln die nachher an unserer Tür und stellen mir eine Flasche Lambrusco. Ja,
und das sind that's the moment.
Also das, wo du auch nochmal so eine ganz andere Art von Verbundenheit mit Menschen spürst. Aber das war gar nicht der Moment, den ich erzählen wollte. Sondern die haben dann irgendwann uns ganz zufällig erzählt, boah, wir waren gerade zufällig hier in diesem Minidorf, da ist jetzt hier so ein Festival. Das war super krass, geht da hin. So, und wir ungeplant, nur wegen der Empfehlung dahin, und das war für mich das schönste Urlaubserlebnis, wo ich auch Momente hatte, wo ich so berührt war, da habe ich wieder gedacht, die denken, ich bin total bescheuert, wo mir die Tränen geflossen kamen, nur weil ich da Szenen gesehen habe, weiß ich nicht, wo Leute einfach so voller Lebensfreude, so in ihrem Element, in ihrer Rolle waren, die Schausteller und so, die da drin waren, dass ich so berührt war. Und wo alle gedacht haben, ey, warum weint die jetzt da?
Ja, diese Erlebnisse, die du gerade beschreibst, diese Awe-Erlebnisse, also Awe im Sinne von, du fühlst dich …
Also Awe, halt A-W-E geschrieben.
Genau, genau. So, also dieses Gefühl von Ehrfurcht, von Staunen, von überwältigt sein.
Ist ein eigener Begriff oder eine eigene Begrifflichkeit auch in der Psychologie, die aber, ich glaube, noch relativ neu ist. Ne? Also bezeichnet wirklich so den Moment der Ergriffenheit und des Berührtseins, wenn man meistens aber so Naturerlebnis
kann
eigentlich,
kann auch, ne? Verbundenheit sein, ja? Okay. Mit Menschen, also okay. Geht auch in, also ozeanisches Gefühl wäre ja so dieses, ich liebe alle Menschen, wie auf einem Festival, ja. Oder so, das, ja. Hast du ja auf Reisen auch manchmal, oder, ja. Wenn du so eine Verbundenheit zu Wildfremden spürst, weil man sich, ja. Irgendwie hilft oder so, ne? Und es ist aber natürlich ganz oft mit Naturerlebnissen auch verbunden,
genau.
Und also da, also für mich ist wirklich so diese Naturkicks auf Reisen, wo du irgendwo bist, irgendwo stehst und auch dieses Gefühl, du fühlst dich klein und demütig und dass du, ja. So, ich bin nur ein kleiner Teil von etwas viel Größerem, und das ist auch ein total psychologisch gesundes Gefühl, das immer wieder zu haben, weil das auch was, genau. Sehr Relativierendes hat, ja. In den Alltagssorgen und in dem ganzen, regt sich über irgendeinen Firlefanz auf, also das ist halt da alles,
ja,
also wird alles komplett, genau. Relativiert, ne?
Und heilsam und so, ganz, ne? Also wirklich ein Gegenmittel gegen Stress und Belastung und, ja. So, ne, dieses Gefühl.
Und ich weiß, als ich in Norwegen war, war ich die ganze Zeit nur in Awe. Also ja, wirklich.
Hast du dann auch nur dieses Geräusch von
die
dir
ganze,
gegeben?
Ich war die ganze Zeit, oh, wow, oh, wow. Ich war nur beeindruckt von dieser Natur, die hat mich so überwältigt. Das war total faszinierend.
Da muss ich jetzt auch mal nach Norwegen. Ich hatte, ja. Das, ich erinnere mich, auch wieder in Nepal. Ich saß da irgendwie, war im Dschungel und dann auf einem Elefanten, glaube ich, das war es aber noch nicht. Und dann geht auf einmal, weiß ich nicht, hier so wie in so einem Film, ne, das Gebüsch sozusagen auf, oder wir gehen so durch das Gebüsch. Und dann war dann hinter diesem Gebüsch ein Nashorn mit seinem Baby, wirklich so 2 Meter entfernt.
Krass.
Und da war, saß ich da schon wieder und ich konnte gar nichts dagegen machen. Wir sind nur die Tränen. Eigentlich bin ich nur am Heulen.
Was
im Urlaub,
ist
fällt mir gerade auf.
Seitdem ich dir beigebracht habe zu heulen, heulst du nur noch.
Mal nichts anderes mehr, ne? Aber das war so ein Moment für mich. Das war jetzt, ja. Nicht der riesige Berg oder so, ne? Sondern, ja. Boah, so ein wildes Tier. Und das war jetzt kein Zoo oder sowas, ne? Das war wirklich der Dschungel mit seinem Baby. Du konntest, es war so nah, du konntest alles, die ganze Haut sehen und hast sie durchs Sehen schon spüren können und so. Das war so krass.
Abgefahren, abgefahren auf jeden Fall.
Und noch in derselben Situation noch eine Szene. Da waren immer 4 Leute auf so einem Elefanten, ne? Und dann war eine Japanerin, die hat dann auf dem Elefanten, und da gab es ja noch keine Fotohandys damals, sondern Digitalkameras, dann hat die ihre Speicherkarte da gewechselt und dann ist die Speicherkarte runtergefallen auf den Dschungelboden, ne, die super panisch, und jetzt kommt's.
Der Elefant.
Der Elefant hat mit seinem Rüssel diese, das ist kein Witz, ey, die,
oh, ich
Speicherkarte
liebe Elefanten.
Hat da in diesem Laub rumgewühlt mit der kleinen Rüsselnase da und hat wirklich diese 2 Zentimeter Speicherkarte da rausgeholt,
will,
und die dir gegeben.
Kann bitte irgendjemand mir einen Elefanten züchten, der in Hundegröße ist und bei mir zu Hause wohnen möchte?
Gibt's ja fast, also nicht, also Doggengröße. Sagen wir mal so.
Aber ich,
ne?
Weiß nicht, ob
auf Borneo, die Zwergelefanten.
Okay, ich muss nach Borneo auswandern.
Ja.
Und dann, wenn ich ja dann esse, dann kommt der kleine Rüssel, ja. Über den Tisch und versucht irgendwie vom Mittagstisch irgendwie was zu klauen. Ja. Dann gebe ich dem so eine kleine Erdnuss und dann holt er
die. Nee, pass auf, der ist unter dem Tisch und du siehst, ja. Den kompletten Elefanten.
Du
nicht.
Siehst
du
nur den Rüssel.
Nur die 2, ja. Kleinen. Ich will das auch.
Das ist so eine tolle, da bin ich sofort in Awe.
Ja, das ist nämlich auch ein Faktor. Man hat von Reisen, wie man sieht, nicht nur während der Reise was, sondern man hat mehrfach was davon. Auch nicht nur die Fotos und die Erinnerungen jedes Mal vom Erzählen, aber auch schon im Vorfeld.
Die Vorfreude.
Vorfreude, wenn du planst, wenn du dir nur bestimmte Dinge vorstellst, die du da erleben könntest. Also man hat vorher lange Zeit was davon und nachher psychologisch. Ja.
Ja. Und natürlich auch die gemeinsamen Erlebnisse, die man hat mit Menschen, mit denen man reist, können auch total zusammenschweißen und die Bindung nochmal verändern und vertiefen. Beziehungsweise so die, je nachdem,
Reisebegleiter,
mit wem du reist,
ja.
Ja, ne, kannst einen total großen Unterschied machen. Was ich aber gerade auch noch sagen wollte, neben dem, mit wem du reist, ist so, das klang ja gerade so, die Beispiele, die wir hatten, sind ja teilweise, keine Ahnung, Indien, Thailand,
ja.
Kalifornien, Nepal. Aber der Ort ist gar nicht so entscheidend. Also das muss nicht unbedingt weit weg sein, sondern eher in welchem Zustand und wie du dich raus aus den Routinen begibst und wie neu die Erfahrungen sind. Natürlich ist dann durch das kulturelle Anderssein neue Erfahrungen möglich, aber man kann auch, gar nicht so weit weg krasse neue Erfahrungen machen und sich in einen anderen Zustand begeben. Also
das, aber was man ja auch rausgefunden hat, dass wenn man auf Reisen ist, dass die Wahrnehmung und die Perspektive sich auch ändert durch diese ganzen neuen Erfahrungen und dass man dann das, was du gerade beschrieben hast, auch mehr hat, wenn man nach Hause kommt mit der anderen Wahrnehmung und Perspektive,
ja, total,
nach einer Reise, dann erlebt man seinen Alltag oder auch seine ganze Umgebung und seine Heimat auch nochmal anders als vorher.
Die Achtsamkeit und Aufmerksamkeit. Ich habe zum ersten Mal gesehen, wie schön die Eifel ist, nach Australien. Also weiß ich noch ganz genau. Vorher ist mir das nie aufgefallen. Und also hier so die Wälder, die Meere, ne? Also die Natur ist ja auch einfach schön hier. Und als Freunde aus dem Ausland bei mir waren und mit denen gemeinsam deine Heimat zu erleben, macht auch eine total neue Erfahrung. Wenn die davon begeistert sind und du da mit denen dann so eine Verbundenheit halt auch hast.
Ich habe gerade wieder so eine Erinnerung, als ich aus Indien zurückgekommen bin, da hatte ich das nicht unbedingt mit, also ich hatte das sogar auch mit der Heimat, im Sinne von so, boah, krass, ein grüner, saftiger Baum. Ja. Ich hatte aber auch, frag mich nicht warum, ich hatte so den Moment, wo ich gedacht habe, boah, das sind alles so schöne Menschen hier, ne? Ich fand auf einmal alle aus meinem Kulturkreis super hübsch.
Aber da ist ja auch interessant, dass Menschen in einem anderen Kulturkreis total ähnlich aussehen, weil man ja keinen Blick hat für die,
ja, ja.
Also
ja.
Und so ist es ja auch für
die Eskimos, die 20 Worte für Schnee oder nee, für Weiß haben, ja, glaube ich, ne? Ja, als ich in China war, da habe ich wirklich totale Schwierigkeiten gehabt, da Leute auseinanderzuhalten. Und das Witzigste ist, wir waren dann am Bahnhof, haben irgendwie ein Zugticket gekauft und dann musstest du in China dein Perso oder deinen Reisepass vorlegen. Ne? Und dann hat die da alles eingetippt und hat da die Tickets fertig gemacht und dann wollte die uns die Reisepässe zurückgeben. Und du hast gemerkt, die hatte dasselbe Problem, weil ja, die guckt die nochmal auf das Foto.
Die sehen alle gleich aus, die,
ja,
langen Nasen.
Ja, und hat dann wirklich, wem gehört jetzt der Pass? Und ich denke nur, Alter, die sehen so unterschiedlich aus. Wie kannst du da, warum musst, ja, du da fünfmal drauf gucken? Ne? Und das, halt, die haben das auch bei uns.
Komisch.
Komisch.
Dass diese anderen Menschen das auch so haben.
Ja. Und ja, ich finde, man wird nochmal so achtsam und bewusst für die eigene Kultur. Mhm. Also nicht nur die eigene Persönlichkeit. Ich finde, da fällt einem ja total viel auf, wie man selber ist im Vergleich zu anderen.
Total.
Oder, genau.
Ich habe erst verstanden, wie deutsch ich bin und was deutsch sein, ja, ist im Ausland. Ich habe das vorher überhaupt nicht gecheckt.
Ich auch nicht. Ich auch nicht.
Ja. Da war ja dieser Moment, werde ich nie vergessen, als ich mit zwei French Canadian, einem Israeli, zwei aus USA und ein Holländer. Wir waren zusammen unterwegs und wir haben gefrühstückt und ich habe mir ein Brot geschmiert. Und auf einmal habe ich gemerkt, dass irgendwie so komisches Gefühl. Dann hab ich aufgeguckt, dann haben mich alle angeguckt. Und dann habe ich gesagt so, was ist, ne? Und dann haben die gesagt, even her bread is perfect. Und dann habe ich auf mein Brot geguckt, da war ein Nutella-Brot und überall war 1 Millimeter Nutella drauf. Genau verteilt.
Ganz gleich, bis zum Rand.
Bis zum Rand.
Muss ich einen Heiratsantrag machen.
Gleich dick. Und dann habe ich mir deren Brot angeguckt. Da war so ein Klecks, ich kann gar nicht aushalten, ein Klecks in der Mitte und einfach so wild zusammengeklappt.
Guck mal, meine Familie verarscht mich immer und sagt, ich habe hier so eine Frühstücksschmierneurose, weil ich auch, es muss überall gleich sein, bis, ja, zum Rand.
Ja.
Und das Geile ist, ich habe wir haben in Indien mit einem Kolumbianer zusammen gewohnt, der jetzt in Australien lebt. Und also da habe ich mich demnächst nochmal per WhatsApp mit ihm unterhalten und habe so gesagt, hier Christian, weißt du was, ich erinnere mich noch, dass du in Indien immer gesagt hast, ein Essen ohne Fleisch ist einfach keine Mahlzeit, ne? Und er dann super verzweifelt war und der war dann so krass, ne? Nach fast 25 Jahren erinnerst du dich dran und dann sagt er zu mir, und weißt du was, Sarah, seitdem ich mit dir in Indien zusammen gewohnt habe, schmiere ich mein Brot komplett bis an den Rand. Also man kann auch andere inspirieren.
Ja, finde ich richtig gut. Finde ich richtig gut. Ja, und das ist ja auch so, wir haben ja eben angefangen, über Beziehungen zu sprechen. Also ich finde, die Beziehungen, die du ja im Urlaub neu eingehst, oder die Begegnungen mit den Menschen, Die haben ja häufig eine ganz andere Tiefe und krassere Verbundenheit, besonders dann, wenn man selber in so Ausnahmesituationen ist.
In schwierigen.
Aber nicht nur, also es ist auch einfach so, du, auch wenn man einfach gemeinsam unterwegs reist, okay, weil du ja auch aus deinen gewohnten Rollen, deinen gewohnten Mustern, du kannst ja auch jemand anderes sein und irgendwie redet man viel schneller über viel persönlichere und tiefere Themen, weil du ja alles das nicht hast, was sollen die denken, die, der erzählt das dem oder
ja, so, vielleicht auch so ein bisschen, okay, in 2 Wochen sehe ich die eh nie wieder.
Genau. Mhm. Und da finde ich manchmal interessant, welche Verbundenheit dann natürlich aber auch, wenn du krasse Erlebnisse miteinander geteilt hast oder so, die dann noch nach Jahren besteht und wie man, wie krass man sich verbunden fühlt einfach.
Das ist ja, wie wir bei Verletzlichkeit da auch gesagt haben, ne? Wenn du zum einen gemeinsame, außergewöhnliche Erlebnisse hast oder so viel Persönliches von dir preisgibst, aus den genannten Gründen, das ist ja so ein Katalysator für Nähe und Intimität. Ja, deshalb halten manche Verbindungen von Reisen auch super lange, obwohl man nicht super viel Kontakt hat.
Ja, oder auch so dieses, du sprichst 5 Jahre nicht miteinander, dann hast du Kontakt und du fühlst dich genauso wieder, wie es war. So, ne?
Ja.
Ist abgefahren. Und auch dieses, wenn du mit Menschen reist, also reist, ne, nicht irgendwie in einen gewohnten Urlaub, wo alles vorgegeben ist, sondern wirklich dieses Erfahrungsreisen machst, dann ist ja, kann es gut sein, dass du Freunde, mit denen du dich eigentlich super verstehst, wo es überhaupt nicht funktioniert, und Leute, mit denen du, wo du gar nicht, die du gar nicht auf dem Schirm hattest, irgendwie ein super Travel-Partner ist.
Ja, weil Reisen hat, bringt nochmal andere Eigenschaften irgendwie hervor oder braucht andere Kompetenzen oder Strategien oder so, die einem vielleicht in der Freundschaft vorher nicht aufgefallen sind.
Ja, oder wo Bedürfnisse auch total unterschiedlich sind. Ja, also vielleicht einer will eher alles gemeinsam machen, jemand anderes will eher für sich die Dinge erleben, die man erleben möchte. Ist ja beides in Ordnung, findet sonst nicht, also ist sonst nicht so ein großes Thema, aber dann während des Reisens vielleicht.
Ja, das stimmt. Das glaubst du, wir wären gute Reise-Companions?
Halb. Also ich glaube schon, ich glaube, das würde natürlich funktionieren, aber
an welcher Stelle nicht?
Ich glaube, du würdest manchmal mehr planen als ich.
Wow, hätte ich komplett das Gegenteil gesagt.
Hätte ich vorher auch erwartet, aber nachdem wir irgendwo mal zusammen waren und da war ich auch total verwundert. Ich weiß gar nicht mehr, wo war das? Das war irgendwo, wo ich total überrascht war und so dachte, Sarah, warum stellst du mir so viele Fragen? Ist doch scheißegal, wir gucken jetzt einfach mal.
Ich hätte jetzt eher gedacht, du wirst mir auf die Nerven gehen mit deiner Planerei da im Vorfeld. Lass doch lieber noch die Unterkunft vorher buchen. Hätte ich jetzt gedacht. Abgefahren.
Ja, ich bin, ich bin ein anderer Eagle State.
Lass mal testen.
Ja, wir sind doch nicht wirklich zusammen gereist. Nee,
deshalb lass mal mit 4 Tagen Marrakesch starten.
Ja. Ich habe gerade sowieso voll Bock zu reisen.
Ich habe gerade noch, und das habe ich auch manchmal, ich habe aber nach der Toskana so genossen, zu Hause zu sein, und das fand ich auch schön, und habe wirklich auch den Alltag und die Routinen bewusst genossen.
Ja, gut, du hast ja auch einen krassen Trip hinter dir. Also das ja auch so, und das habe ich auch. Es ist schon so, wenn du von einer Reise kommst, da habe ich auch definitiv erstmal Schnauze voll.
Ja, da brauchst du Erholung eigentlich, ne? Weil das wirklich stressig und anstrengend ist. Also auch psychologisch, was kognitiv von dir abverlangt wird, die Entscheidungen, die du da ständig treffen musst, die Lösungen, die du ständig irgendwie herbeiführen musst. Ne? Reisen ist kein Urlaub, haben wir schon gesagt.
Ist eine Erfahrung.
Genau. Also.
Gibt es einen Aufruf zu einer Bewegung?
Ja, also ich hätte... Ich weiß aber nicht, ob das nicht selbstverständlich ist. Ich würde noch mal sagen, ich finde, das lohnt sich vor den Hintergründen, ne? Das, also was einem psychologisch das alles bringen kann. Eine Kompetenzerweiterung, eine Resilienzstärkung, eine Selbstfindung, eine Identitätsbildung.
Persönliches Wachstum. Gemeinsame Erlebnisse schaffen, sich nochmal lebendig fühlen. Das
Verbundenheit.
So ein bisschen auch so lebendig was wie fühlen. Frisch verliebt sein manchmal. Man kann auch irgendwie in Reisen verliebt sein oder es hat ja auch, ne, auch berührt sein. Also es hat viele Komponenten, auch von den Themen, die wir schon mal besprochen haben.
Absolut.
Auch durch diese neuen Erfahrungen und die neuen Dinge, die du ausprobierst, wird ja auch
eine Dopaminausschüttung.
Genau. Also es macht wirklich sich, also raus aus dem Alltag und sich nochmal anders.
Aber es ist ja viel, viel mehr als einfach nur eine Abwechslung oder eine Erholung oder sowas.
Ja.
Also beim Reisen, nicht wenn ich seit 30 Jahren auf denselben Campingplatz mit demselben Stellplatz oder so fahre.
Ich meine, Erholung hat auch seinen Stellenwert. Absolut. Und seine Berechtigung. Ne? Wir wollen das gar nicht irgendwie, es ist halt nur was anderes.
Genau. Ach so, oder auch Kreativität gibt es auch nachgewiesen, dass die gesteigert wird im Urlaub / Reisen und dass das auch mit in den Alltag zurückkommt und dieser Kreativitätseffekt sogar noch ein größerer ist als ein Erholungseffekt nach einer Reise. Also es hat so viele psychologische Aspekte, die total interessant, wichtig, stärkend sind.
Und weißt du auch noch, wir hatten ja auch mal eine Zeit lang gesagt, Menschen, die depressiv sind, vielleicht könnte denen helfen, eine Zeit lang mal durch ein Entwicklungsland zu reisen und da noch mal.
Ist nachgewiesen. Also ist sogar zumindest bei leichten Depressionen nachgewiesen, insbesondere wenn es irgendwie ums Grübeln oder sowas geht, dadurch, dass Reisen den Fokus ja auch noch mal so stark ins Außen lenkt.
Ja, oder auch dieses, wenn du damit beschäftigt bist, erstmal deine Grundbedürfnisse zu erfüllen. Ne? Wo kriege ich was zu essen her? Wo kriege ich was zu trinken her? Wo kann ich schlafen? Bin ich in Sicherheit? Ne?
Ja, gut, aber so reist ja fast keiner mehr.
Genau, aber das müsste. Da hatten wir mal drüber nachgedacht, ob wir das anbieten.
Ob wir das anbieten?
Ja, weißt du, nicht mehr. Wir wollten doch mal Deprivationsreisen machen quasi. Also Reisen, wo du wirklich auf alles sonst verzichtest, also so richtig mit dem Rucksack.
So ein Survival-Zeug.
Also quasi Dark Tourism.
Dark Tourism. Für teuer Geld.
Für teuer Geld wollen wir das
verkaufen. Gibt nichts. Außer schlechte Erfahrung.
Und dadurch fühlst du dich besser, wenn du zurückkommst. Nein, aber du kannst ja dann, da hast du keine Zeit zu grübeln und über den Sinn der Welt und drüber nachzudenken, wie scheiße alles ist.
Ja, das stimmt. Ja. Also, aber aus diesen ganzen Aspekten, was es einem bringt, psychologisch, wäre meine Empfehlung immer, Leute, gebt Geld aus, investiert Geld in Reisen und Erfahrungen im weitesten Sinne. Weil manchmal tut man sich ja schwer damit, so im Sinne von, dann habe ich ja nichts außer die Erinnerung oder ein paar Fotos oder so davon. Also psychologisch, was das einem persönlich bringt, finde ich, kannst du in Geld gar nicht aufwiegen.
Ja, und so ein bisschen traut euch, das klingt jetzt plakativ, traut euch einfach mal machen, aber man kann ja auch eine kleinere Sache machen. Also ich weiß nicht, wir waren auch schon mal, da habe ich einfach nur einen Flug gebucht hier, Ryanair nach Alghero, Sardinien. Ne? So.
Und danach nichts mehr.
Und danach nichts mehr.
Ja.
Oder die erste Übernachtung nur und bleibt dann irgendwie 3 Tage da. Und wirklich sonst nichts planen, einfach sich mal treiben lassen. Und das ist ja relativ niederschwellig, wo du mit anfangen kannst. Kostet jetzt auch nicht super viel Geld. Du bist relativ schnell auch wieder zurück, wenn du vor irgendwas Angst hast oder so. Ne?
Ja.
Aber das ist schon mal so ein leichter Einstieg, sich einfach mal zu trauen. Nur ein Flug und die erste Übernachtung und sonst nichts.
Also ich habe aber auch das Gefühl, das kostet, je älter man wird, Überwindung.
Mhm.
Und ich vielleicht, also vielleicht ist es das Alter oder vielleicht ist es einfach die Gewohnheit, das kann ich dir nicht sagen. Aber ich meine, du weißt ja, ich bin durch super viele asiatische Länder gereist, teilweise komplett alleine, ohne irgendwas gebucht zu haben. Also die größte Ausmaß an Ungewissheit, wo kriege ich was zu essen her, wo kriege ich was zu schlafen her und ich kann nicht schlafen, weil die Kälte, also wirklich Grundbedürfnisse, die nicht erfüllt waren. Und dann kamen ja Kinder, da ging das ja auch nicht mehr.
Mhm.
Und ich bin ja letztes Jahr, sind wir einfach eine Woche, habe ich Ryanair Marrakesch gebucht mit den Kindern. Und ich hatte auch schon die Unterkünfte im Vorfeld gebucht. Also noch nicht mal viel, wo du sagst, oh, so eine Ungewissheit. Und ich weiß noch, dass ich wirklich so ein Gefühl vorher hatte, boah, scheiße, keine Ahnung, ob das jetzt eine gute Idee war. Also dieses so ein bisschen nochmal in die Richtung. Und es hat sich, also ich war da, ich war so beseelt von dieser anderen Art wieder und ich habe gedacht, boah, ich muss das öfter machen, das ist der Hammer, es kann eigentlich gar nichts schief gehen, du findest immer irgendwie eine Lösung für alles und es hat mir unfassbar viel gegeben.
Richtig cool, ich bin unlocker mit Kindern tatsächlich.
Ja, überwinde dich doch
mal.
Ja,
mach ich. Mach ich ja quasi jetzt,
ja, aber die
im
wachsen
Herbst,
ja auch ne? dran.
Habe ich ja auch.
Ja, fängst mal mit Italien an.
Nein, aber natürlich, aber nicht gebucht, ne?
Ja, ja, ist ja
und das ist
das
so.
Kannst du ja, man kann ja klein anfangen und sagen, okay, ich buche mal nicht die Unterkunft oder eine Unterkunft nicht oder ich plane keine Ausflüge oder so, sondern guck mal vor Ort.
Lass uns einfach mal treiben.
Also so ein paar Dinge, wo man sagt, hier lasse ich mal Erlebnisse zu. Und was ich ja auch immer gut finde, freue mich über negative Erlebnisse. So, also ich wusste mit der Erfahrung, die ich hatte, auch in der Toskana, okay, jetzt im Moment ist scheiße. Ne? Ich leide wie ein Hund. Ich weiß aber, wenn das vorbei ist und ich zu Hause bin, ist das geil. Ne? Hat mir das viel gebracht. Ist so.
Ja,
ist so.
Lass Dark Tourism anbieten.
Okay.
Gut.
Dann viel Spaß bei der Planung. Nee, nicht bei der Planung. Beim Andenken der nächsten Reise.
Viel Spaß beim Buchen von irgendwas. Einfach tun.
Einfach tun.
Und schickt uns gern wieder Fragen, Anekdoten, eigene Erfahrungen. Gerne als persönliche Nachricht oder auch an mail@hirnkirmes.com. Wir freuen uns, das wieder in unserer Extra-Runde gemeinsam mit euch zu durchdenken.
Have a nice trip.
Have a nice trip.
So, ihr Lieben, das war's für heute mit Hirnkirmes. Wir sagen Tschüss, danke und auf